Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio, Echo der Zeit.
Dichiara de Cartier de Marcel Jean-Louis e Schmidain e Stefan, li condanna alla pena di anni 16 di reclusione ciascuno.
16 Jahre Gefängnis für Stefan Schmidheini und seinen Geschäftspartner. Wir diskutieren das Urteil im Turiner Asbestprozess und wir porträtieren den Schweizer Milliardär. 2653 Asylgesuche allein im Januar. Wir haben die Fakten hinter der rekordhohen Zahl. Und wir besuchen das Berghaus Girlen in Toggenburg. Dort gehen St. Galler Gemeinden neue Wege auf der Suche nach Asylunterkünften. Und Daniele Finzipasca bekommt den Reinhardt-Ring. Der Träger des wichtigsten Schweizer Theaterpreises ist weltbekannt, außer in der Deutschschweiz. Echo der Zeit. Am Mikrofon Roman Fillinger. Ein Turiner Gericht macht den Schweizer Milliardär Stefan Schmidheini für den Tod von hunderten italienischen Arbeitern verantwortlich. Er und sein belgischer Geschäftspartner Louis de Cartier werden zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Ich bin jetzt verbunden mit Italien-Korrespondent Massimo Agostinis. Er verfolgt für uns den Prozess. Was werfen die Richter Schmidheini und seinem Geschäftspartner denn vor?
Die Richter erachten es als erwiesen, dass Stefan Schmidheini und der belgische Mitbesitzer der Asbestfabriken in Italien, dass sie beide bewusst keine Schutzmaßnahmen für die Angestellten ergriffen hätten, obwohl sie gewusst hätten, dass die Asbestproduktion giftig sei. Ihnen wird vorgeworfen, diese Maßnahmen seit den 60er Jahren und vorsätzlich unterlassen zu haben, deshalb eben 16 Jahre Haft und fast 100 Millionen Schadenersatz.
Stefan Schmidheini hat ja schon angekündigt, er werde gegen dieses erstinstanzliche Urteil Berufung einlegen. Hat er damit Chancen?
Ich kann es mir vorstellen, denn in diesem Prozess kam es doch zu einigen Verfahrensmängeln. Stefan Schmidheini wird zum Beispiel für Dinge beschuldigt, die in einer Zeit unterlassen haben soll, als er noch gar nichts mit der Eternit Italien zu tun hatte. Deshalb also denke ich, dass das Urteil noch korrigiert werden könnte, aber ich glaube nicht, dass es je zu einem Freispruch kommt. Alleine deswegen nicht. Der öffentliche Druck auf die Richter, ein strafendes Urteil zu fällen, der ist riesig. Das Leid unter den Eternit-Angestellten und ihren Hinterbliebenen ist und war das ja auch, auch wenn man gleichzeitig sagen muss, Schmidheini übernahm die Firma Mitte der 70er Jahre und stellte die Produktion dann relativ schnell auf ein saubereres Verfahren um. Mitte der 80er Jahre schloss er die Fabrik wieder, weil der Markt sein asbestfreies Material aus Italien, das gar nicht wollte, dieses Material, sondern das richtige Asbest, das giftige wollte.
Massimo Agostinis aus Rom. Mehr zur Bedeutung des Turiner Asbestprozesses und ein Porträt von Stefan Schmidheini. Beides gibt's hier im Echo nach den Nachrichten mit Christian Lüscher.
Die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats fordert Verteidigungsminister Maurer auf, dringend Stellung zu nehmen zum Auswahlverfahren für das Kampfflugzeug Gripen. Die FDP verlangt in einer Mitteilung, dass Maurer innerhalb 24 Stunden die offenen Fragen beantwortet. Und die Schweizerische Offiziersgesellschaft fordert von Bundesrat Maurer eine rasche und vollständige Aufklärung. Am Morgen hatte das Verteidigungsdepartement erklärt, Maurer habe nichts gewusst von dem Grippentestbericht, den die Sonntagspresse gestern publik gemacht hatte. Laut diesem Bericht erfüllt der Grippen die Mindestanforderungen der Schweizer Armee an einen Kampfjet nicht. Die Zahl der in der Schweiz gestellten Asylgesuche hat im Januar weiter zugenommen. Nach Angaben des Bundesamtes für Migration wurden 2700 Gesuche eingereicht. Das sind 4,5% mehr als im Dezember und so viele wie seit 10 Jahren nicht mehr. Die meisten Gesuche stellten im Januar Personen aus Eritrea, Serbien und Tunesien. US-Präsident Barack Obama will die Steuern für große Unternehmen deutlich erhöhen. Dies soll das Staatsbudget um Hunderte von Milliarden Dollar entlasten. Die Steuererhöhung ist Teil des Budgets 2013, das Obama vorgestellt hat. Dieses muss vom Parlament bewilligt werden und dürfte zu einem wichtigen Thema im Präsidentschaftswahlkampf werden. Die EU begrüßt die Zustimmung des griechischen Parlaments zum Sparpaket. Währungskommissar Olli Rehn sagte, der positive Entscheid zeige, dass Griechenland entschlossen sei, der Schuldenspirale ein Ende zu setzen. Allerdings seien noch nicht alle Bedingungen zur Freigabe des Hilfspakets von 130 Milliarden Euro erfüllt. Bis Mittwoch braucht es weitere Einsparungen über 300 Millionen Euro und eine schriftliche Garantie der großen Parteien, das Sparprogramm umzusetzen. In Syrien gehen die Angriffe der Armee auf Homs und andere Städte weiter. Panzer würden die von Aufständischen kontrollierten Quartiere beschießen, berichten Augenzeugen. Über die Zahl der Opfer ist nichts bekannt, da es keine Verbindung in die beschossenen Stadtteile gebe. Die Europäische Union unterstützt die Forderung der Arabischen Liga, UNO-Friedenstruppen nach Syrien zu schicken. Der britische Außenminister Haig sagte, die Friedenssoldaten sollten nicht aus westlichen Staaten kommen. Russland ist nach den Worten von Außenminister Lavrov bereit, den Vorschlag zu prüfen. In Indien und in Georgien sind Anschläge auf israelische Diplomaten verübt worden. In Neu-Delhi sind nach Angaben des indischen Außenministeriums 4 Personen verletzt worden, unter ihnen die Frau eines israelischen Diplomaten. In der georgischen Hauptstadt Tiflis konnte die Polizei einen Sprengsatz entschärfen, der unter einem Auto der israelischen Botschaft befestigt war. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu beschuldigte Iran, hinter den Anschlägen zu stehen. Iran weist den Vorwurf zurück. In Pakistan hat das Verfassungsgericht Anklage gegen Premierminister Gilani erhoben. Ihm wird Missachtung des Gerichts vorgeworfen. Das Gericht verlangt von Premier Gilani, die Schweiz um die Wiedereröffnung eines Verfahrens gegen Präsident Zardari zu bitten, wegen Geldwäscherei. Gilani weigert sich und beruft sich dabei auf Präsident Zardaris Immunität. Das Telekomunternehmen UPC Cablecom meldet eine Störung auf seinem Festnetz. Rund 250.000 Kunden können seit Mittag nicht mehr telefonieren. Grund ist ein Softwareproblem. Die Störung dauert laut dem Unternehmen voraussichtlich bis um Mitternacht. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 6.177 Punkten plus 0,8%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.861 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 20,87 gehandelt, der Dollar zu 91,46 Rappen. Das Wetter morgen, im Norden wechselnd bewölkt, stellenweise etwas Schnee, in den Alpen und im Süden wird es zeitweise sonnig. Höchsttemperatur im Norden um 0 und im Süden um 4 Grad.
Asbest, wie im Prozess gegen Schmidheini argumentiert wird und wie die krebserregende Faser den Milliardär zum Mäzen gemacht hat. Asylbewerber, wieso es in der Schweiz so viele davon gibt und was St. Galler Gemeinden bei den Asylunterkünften anders machen. Dann, wie ein Strich unter dem Steuerstreit mit den USA aussehen könnte. Wieso der pakistanische Premier für die Korruption seines Präsidenten vor Gericht steht. Wie Bundesrätin Leuthard in Peking für Schweizer Cleantech wirbelt. Und
quindi è come ricevere uno dei primi più esotici che ci può essere per un ticinese.
Das ist für einen Tessiner eine der exotischsten Auszeichnungen überhaupt. Der Autor, Clown und Regisseur Daniele Finzi-Pasca über den wichtigsten Schweizer Theaterpreis. Echo der Zeit. Eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter drs.ch. 2 Jahre dauerte die Gerichtsverhandlung. Heute ist in Turin das Urteil gegen den Schweizer Milliardär Stefan Schmidheini gefällt worden. Er und ein belgischer Geschäftspartner sind zu 16 Jahren Haft und gegen 100 Millionen Euro Entschädigungszahlungen verurteilt worden. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Sie kamen aus der ganzen Welt, die Opfer der Asbestproduktion und deren Hinterbliebene. Mehrere hundert waren es, besonders aus dem piemontesischen Casale Monferrato, einer der 4 Standortgemeinden der einst zum Schmidheini-Konzern gehörenden Eternit-Fabriken.
Der padre è mancato di carcinoma bronchiale dovuto all'asbestosi. Ho lavorato 24 anni all'Eternit di Casale Monferrato.
Mein Vater starb sehr jung an der Asbestose, dieser Lungenkrankheit, unter der so viele Asbestarbeiter litten und heute noch leiden. Er hat 24 Jahre für die Eternit von Stefan Schmidheini gearbeitet. Nach dem heutigen Urteil gegen Stefan Schmidheini und seinen einstigen belgischen Mitaktionär empfinde er trotzdem wenig Erleichterung. Sein Vater sei ja tot. Er hoffe, dass das Geld, sollte es überhaupt je ausbezahlt werden, für die Sanierung von Casale Monferrato verwendet werde.
Ce n'è ancora, sì, ce n'è ancora, molte onduline nei tetti, anche nelle case dei privati, nei cortili, perché.
In Casale finden sie auch heute noch überall Asbeststaub, erzählt er. Die Fabrik sei ja viele Jahrzehnte in Betrieb gewesen und habe ihre giftige Abluft ausgestoßen. In Casale liegt die Zahl der Asbestoseopfer x-mal höher als zum Beispiel in der Nachbargemeinde. Der Prozess vor dem Gericht von Turin ist weltweit der erste dieser Art. Aus diesem Grund haben sich viele Asbestopfer auch von anderen Eternit-Standorten an der Klage beteiligt, so aus der Schweiz, aber auch aus Frankreich.
Allora, siamo minatori francesi, arriviamo del nord-est della Francia.
Wir kommen aus Nordfrankreich, auch hier sind Asbestopfer zu beklagen. Aber im Gegensatz zu Italien ist das Thema in Frankreich praktisch tabu. Um zu unserem Recht zu kommen, haben wir uns an den Klagen gegen Schmidheini und seinen belgischen Geschäftspartner beteiligt. Das heutige Urteil stellt in der westlichen Industriegeschichte zweifellos einen Meilenstein dar. Wurden bislang aufgrund giftiger Produktionsweisen immer nur die Werksverantwortlichen, meist Angestellte und nicht die Besitzer angeklagt und verurteilt, liegt hier der Fall anders. Mit Stefan Schmidheini und seinem belgischen Geschäftspartner wurden Besitzer verurteilt, die mit dem operativen Tagesgeschäft kaum je etwas zu tun hatten. Andererseits, der Prozess, wie so häufig in Italien, entspricht wohl kaum dem eines halbwegs funktionierenden Rechtsstaates. Die Anwälte von Schmidheini beispielsweise erhielten nicht volles Einsichtsrecht in die Prozessakten. Schmidheini wird zudem in Sippenhaft genommen. Ihm wird vorgeworfen, von 1966 bis ins Jahre 2008 bewusst unsorgfältig Asbest produziert zu haben. 1966 war aber erst 19-jährig und hatte mit der Eternit nichts zu tun. Er übernahm sie erst 20 Jahre später von seinem Vater. Einzelkläger und Standortgemeinden sollen nun von Schmidheini und seinem Partner mit bis zu 100 Millionen Euro entschädigt werden. Doch Schmidheini zieht das Urteil weiter. Weitere Jahre werden vergehen. Es fragt sich deshalb, ob die gerichtliche Beurteilung sinnvoll ist. Asbest war in der industrialisierten Welt bis Mitte der 80er Jahre ein beliebter Baustoff. Überall. Alle nutzten ihn. Es stellt sich deshalb die Frage, ob es nicht besser wäre, eine gesamtgesellschaftliche Lösung zu finden mit der damals produzierenden Industrie, den Versicherungen und den Staaten zugunsten der Opfer- und Standortgemeinden, statt sich in jahrelangen Prozessen zu verlieren.
Italien-Korrespondent Massimo Agostinis. Stefan Schmidheini ist einer der reichsten Menschen der Schweiz. Die Grundlage ihres Milliardenvermögens verdienten die Schmidheinis, wir haben es gehört, mit Asbestprodukten. Stefan Schmidheini selbst zog sich schon vor Jahren aus dem Geschäftsleben zurück. Seither widmet sich der heute 64-Jährige der Philanthropie. Auch wegen dem Asbest. Priscilla Imboden.
Auf dem Foto schaut ein junger Mann, dunkle Haare, schwarze Hornbrille, ernst in die Kamera. Stefan Schmidheini, 29 Jahre alt, übernimmt die Führung der Eternit AG von seinem Vater Max. Wir schreiben das Jahr 1976. Kurz nachdem er die Leitung der Eternit AG übernommen hat, beginnt er mit der Umstellung auf asbestfreie Produktion. Medizinische Studien belegen nämlich bereits die krebserregende Wirkung der Faser. Das ist aber teurer, unter anderem deswegen geht die italienische Tochterfirma 1986 Konkurs. Stefan Schmidheini passt nicht ins Bild des Wirtschaftsbosses, der über Leichen geht. Bald zog er sich aus der operativen Tätigkeit zurück, verkaufte die Eternitwerke in der Schweiz und verwaltete fortan Beteiligungen. Anfang der 90er Jahre widmete er sich seiner neuen Mission, dem Thema Nachhaltigkeit in der Wirtschaft. 1990 sagte er im Interview mit Schweizer Radio DRS:
«Eins der Probleme, die wir heute haben in der Marktwirtschaft, ist, dass viele Güter nicht ihre effektiven Preise, respektive nicht ihre vollständigen Kosten, vor allem umweltbezogene Kosten, reflektieren. Und insofern ist die Marktwirtschaft fehlgeleitet.»
Ihn inspirierte damals der neue Begriff der Nachhaltigkeit, wie ihn der Brundtland-Bericht definierte, dass dauerhafte Entwicklung nicht zulasten der Nachkommen erfolgen kann. Schmidheini reiste um die Welt und publizierte im Hinblick auf den Erdgipfel in Rio vor 20 Jahren ein Buch unter dem Namen «Kurswechsel». Dort forderte er mit 48 anderen Managern mehr Rücksicht auf die natürlichen Ressourcen. Das Buch überreichte er persönlich dem US-Präsidenten George Bush. Zu seiner Motivation befragt, sagte er im Radiogespräch damals:
«Ich bin vor allem für die Strategie von meinem Geschäft verantwortlich. Und wenn man einmal in der vierten Generation von einer Familie angelangt ist, dann glaube ich, kann man sich's leisten und dann meine ich, soll man sich's auch leisten, dass man langfristig denkt, bis in die nächste Generation hinein. Und wenn ich das mache, dann sehe ich keinen wichtigeren Trend, der die Zukunft unseres Geschäfts wird bestimmen.»
Schmidheini trat später nicht mehr in der Öffentlichkeit auf. Er beschäftigte sich mit seinen Stiftungen in Lateinamerika, mit Projekten gegen die Armut. Zum Eternit-Prozess und den Asbestopfern hat er sich nie öffentlich geäußert. Allein der Journalist René Lüchinger, Autor einer Biografie über Stefan Schmidheini, sprach mit ihm darüber.
Das beschäftigt ihn sehr stark. Er hält, soweit ich das beurteilen kann, diese Anklage auch für ungerecht.
Asbest habe in seinem Leben eine Schlüsselrolle gespielt, sagt René Lüchinger.
Er hat mir mal gesagt, dass Asbest sein Leben bestimmt. Und er hat ja dann in seiner unternehmerischen Karriere den Ausstieg aus dem Eternit gemacht in der Schweiz und es auch im Ausland versucht. Und aus dem heraus ist dann eigentlich seine Motivation gekommen, sich für Umweltanliegen zu engagieren. Und das hat er dann im zweiten Teil seines Lebens auch gemacht.
Schmidheinis Lebensgeschichte ist stark geprägt von der Eternit AG, auf dessen Asbestplatten der Reichtum seiner Familie aufgebaut wurde. Von diesem Erbe wollte sich Stefan Schmidheini stets befreien, als Unternehmer und Philanthrop. Mit dem Urteil im Eternit-Prozess in Turin holt ihn aber die Geschichte wieder ein.
Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden über Stefan Schmidheini und seine schwierige Beziehung zum Asbest. Monat für Monat haben in der letzten Zeit mehr Menschen in der Schweiz einen Asylantrag gestellt. Und heute wurde bekannt, im Januar gab es einen neuen 10-Jahres-Rekord bei den Asylgesuchen. Dominik Meyer.
2653 Menschen stellten im Januar einen Asylantrag in der Schweiz. Jürg Walpen, Sprecher des Bundesamts für Migration, kommentiert die Rekordzahlen so.
Das ist ein 10-Jahres-Hochstand. Es sind mehr als doppelt so viele Gesuche wie im Vorjahresmonat 2011. Es ist eigentlich eine Fortsetzung der bisherigen Entwicklung.
Das Bild gleicht sich Monat für Monat. Am meisten Asylgesuche stellen Menschen aus Eritrea. Sie haben gute Aussichten auf Asyl. Im letzten Jahr wurden rund 3/4 der eritreischen Gesuchsteller als Flüchtlinge anerkannt. An zweiter Stelle liegen Asylgesuche aus Serbien. Es sind fast ausschließlich Roma und sie haben keine Aussicht auf Asyl, durchlaufen aber dennoch das Verfahren. Drittgrößte Flüchtlingsgruppe auch im Januar waren die Tunesier. Meist sind es junge Männer auf der Suche nach Arbeit. Verfolgt oder bedroht sind sie in der Heimat meist nicht. Und somit stünden ihre Chancen auf Asyl praktisch bei null, sagt Jürg Walpen vom Bundesamt für Migration.
Im Januar 2012 wurde kein einziges Asylgesuch gutgeheißen von einem Tunesier. Also eine nullprozentige Quote eigentlich.
Erst an sechster Stelle in der Januarstatistik folgt übrigens Syrien. 123 Menschen aus dem Land, das sich am Rande eines Bürgerkriegs befindet, baten um Asyl in der Schweiz. Rekordzahlen also im Asylwesen. Gleichzeitig bleiben wichtige Probleme ungelöst. Zunächst die Schwierigkeiten mit Italien. Gemäß dem Dublin-Abkommen sollte Rom Asylsuchende zurücknehmen, die in Italien bereits ein Gesuch gestellt haben. Doch Italien übernimmt nur rund halb so viele Flüchtlinge wie geschuldet. Das Bundesamt für Migration versucht seit Jahren, die Zusammenarbeit zu verbessern. Diesen März nimmt es einen neuen Anlauf.
Es wird zusätzlich für 3 Monate versuchsweise eine Verbindungsperson nach Rom gesandt, um zu sehen, wie man die Zusammenarbeit weiter optimieren könnte. Im Sinne von rascheren Verfahren, rascheren Überstellungen.
Ein neuer Versuch. Die Dublin-Verfahren sind aber nur ein Problem. Der Bund sucht dringend nach Asylunterkünften. Und mit Tunesien verhandelt die Schweiz noch immer über ein Abkommen, damit der nordafrikanische Staat die vielen tunesischen Flüchtlinge freiwillig zurücknimmt.
Dominik Meyer. Die hohe Zahl der Asylbewerber stellt die Behörden vor große Probleme. Die kantonalen Durchgangszentren sind voll, viele Gemeinden stoßen an ihre Grenzen. Im Kanton St. Gallen hat die Vereinigung der Gemeindepräsidenten nun von sich aus neue Asylunterkünfte gesucht und eine temporäre Lösung gefunden, in Ebnat-Kappel in Toggenburg. Silvio Liechti war dort.
Hoch über Ebnat-Kappel, außerhalb des Dorfs, steht das Berghaus Girlen. Schon bald werden hier 50 Asylsuchende untergebracht und betreut. Im Dorf gehen die Meinungen über den geplanten Zuzug der jungen Männer auseinander.
Das stört mich überhaupt nicht, nein. Das ist okay, irgendwo muss man mit denen ja, eine Lösung finden.
Was soll ich sagen, irgendwo müssen sie. Auf der anderen Seite finde ich, sind schon gerade ein bisschen ab von der Zivilisation ein bisschen, oder?
Ja, wenn ich ehrlich bin, nicht so gut. So viele Ausländer, also wir haben zwar schon genug Ausländer, die es eigentlich machen, aber ja, man hört halt viel Schlechtes über die Leute. Ja.
Der Gemeinderat von Ebnat-Kappel will die Bevölkerung noch diese Woche detailliert informieren. Die Suche nach einer neuen gemeinsamen Asylunterkunft angestoßen hat Beat Tinner.
Er ist der Chef des St. Galler Gemeindepräsidentenverbands. Weil die Durchgangszentren des Kantons voll sind, werden die Asylsuchenden seit längerem viel schneller auf die Gemeinden verteilt als früher. Das hat Folgen, sagt Tinner. Es sei in den Dörfern kaum mehr möglich, eine Unterkunft für diese Menschen zu finden.
Wir haben 2011 über 600 Personen auf die Gemeindestrukturen von den Durchgangszentren verteilt. 2010 waren es noch 210. Das heißt, wir haben die Verteilung mehr als verdreifacht und jetzt stoßen wir an Grenzen von Unterbringungsmöglichkeiten.
In den nächsten Wochen erwarten die Gemeinden mehr als 100 Personen, die sie irgendwo platzieren müssen. Mit dem neuen Asylzentrum in Ebnat Kappel will Tinner den Gemeinden Luft verschaffen. Die Unterkunft ist vorgesehen für sogenannte Dublin-Fälle. Das heißt, die Leute, die dorthin kommen, haben schon in einem anderen Land einen negativen Asylentscheid erhalten. Ihre Chance, in der Schweiz bleiben zu können, ist gleich null. Trotzdem müssen die Gemeinden die Flüchtlinge betreuen, bis sie abreisen.
Wenn sie zurückgeschafft werden, gibt es zusätzlicher Aufwand, Schule, Ausschulen, Einschulen. Und deshalb wollen wir diese Leute gruppenweise unterbringen, um wirklich in den Gemeinden Plätze frei zu behalten für tatsächlich Asylsuchende, die hier bleiben können oder gar Flüchtlinge.
Ein Grund für die verschärfte Situation sieht Beat Tinner in der Umstrukturierung beim Bundesamt für Migration. Statt mehr Asylgesuche werden dort heute deutlich weniger erledigt als früher. Zwar hat Bundesrätin Simonetta Sommaruga Verbesserungen angekündigt, doch der Chef der St. Galler Gemeindepräsidenten glaubt nicht, dass sich die Situation für seine Amtskollegen in den Dörfern so schnell ändert. Deswegen sei es wichtig, sich mit einem gemeinsamen Asylzentrum selbst zu helfen. Beat Tinner fordert Bund und Kantone aber auf, jetzt ebenfalls rasch zu handeln.
Es kann nicht sein, dass wir lediglich die Probleme anderer lösen. Das ist tatsächlich nicht in unserem Sinn. Wir wollen aber, dass es da Lösungen gibt und deshalb arbeiten wir pragmatisch an Lösungen, aber wir fordern die übrigen Mitspieler auf, auch ihre Hausaufgaben zu machen.
Mit dem Asylzentrum in Ebnat Kappel haben die St. Galler Gemeinden einen ersten Schritt gemacht. Doch die Arbeit geht weiter. Das Berghaus steht nämlich nur 3 Monate zur Verfügung. Deshalb läuft bereits die Suche nach einem zweiten Standort. Der Chef der St. Galler Gemeindepräsidenten ist zuversichtlich, auch hier eine Lösung zu finden. Spruchreif ist aber noch nichts.
Silvio Liechti. Ein Globalabkommen, das strebt der Bundesrat im Steuerstreit mit den USA an. Das Ziel, die Probleme der Schweizer Banken in den USA ein für alle Mal zu lösen. Aber worüber wird im Einzelnen eigentlich verhandelt? Und wie stehen die Chancen für ein solches umfassendes Abkommen? Oliver Washington von unserer Inlandredaktion hat recherchiert.
Schweizer Banken und ihre Banker haben amerikanischen Bürgern geholfen, ihr Geld zu verstecken. Die Banken haben damit US-Recht verletzt, sagen die Amerikaner. Deshalb der Feldzug der USA. Seit bald 4 Jahren gehen sie gezielt gegen Schweizer Banken vor, erstmals im Juli 2008. Die USA forderten damals 52'000 Kundendaten der UBS. Der Streit mit der UBS konnte gelöst werden, aber seither lassen die Amerikaner nicht locker und halten den Druck auf Schweizer Banken und deren US-Kunden aufrecht. Nun strebt der Bundesrat eine Globallösung an. Er will die Vergehen der Banken in den USA umfassend lösen. Darüber verhandelt Staatssekretär Michael Ambühl zurzeit mit den USA. Dabei geht es um 2 unterschiedliche Bankengruppen. Das sind erstens die 11 Banken, welche zurzeit im Visier der USA sind. Dazu gehören die CS, die Bank Baer, die Kantonalbanken aus Zürich und Basel sowie weitere Banken. Bei diesen scheint klar, sie dürften Unrecht begangen haben. Und das sind zweitens alle anderen ca. 320 Schweizer Banken. Gemäss Recherchen von Schweizer Radio DRS geht die Schweizer Delegation davon aus, dass die Amerikaner zwar keine Beweise haben, dass auch diese restlichen 320 Banken amerikanisches Recht verletzt haben, es sei aber trotzdem davon auszugehen, dass es auch unter diesen solche gäbe, welche US-Bürgern geholfen haben, Geld zu verstecken. Um mögliche Gerichtsverfahren zu verhindern, sollen diese Banken deshalb präventiv eine Buße bezahlen. Am Schluss dürfte es für alle zusammen eine Milliardenbuße sein. Schwieriger dürfte es werden, die Forderungen der Amerikaner bei den 11 anderen Banken zu erfüllen. Diese müssten je eine individuelle Buße bezahlen. Zudem wollen die Amerikaner von diesen Banken Kundennamen. Die USA fordern eine konkrete Zahl von Kundendaten. Diese ist nicht bekannt, aber es dürften Tausende sein. Mit dieser Forderung zwingen die Amerikaner die Schweiz, das Bankgeheimnis weiter aufzuweichen. In der Schweiz ist ja nach der Vorwurf des Großmachtgehabes zu hören. Der Schweiz bleibt aber wohl nichts anderes übrig, als diese Forderung der USA zu erfüllen. In der kommenden Session stimmt der Nationalrat denn auch über eine rechtliche Anpassung des Doppelbesteuerungsabkommens ab. Sagt das Parlament nein, rechnen involvierte Kreise damit, dass die USA wie im Fall Wegelin gegen weitere Banken rechtlich vorgehen. Die Forderung zu den 320 und diejenigen zu den 11 Banken bilden zusammen die Globallösung. Die Schweiz, und da sind sich alle Experten einig, hat zurzeit keinen Trumpf in der Hand. Der Grund ist einfach: Schweizer Banken haben amerikanisches Recht verletzt. Der Bund kann da noch lediglich versuchen, die Strafe runter zu verhandeln. Am Schluss stellt sich die Frage, was bringt den Amerikanern mehr? Wie kommen sie zu mehr Geld und zu mehr Kundendaten? Durch ein Globalabkommen oder indem sie immer wieder gegen einzelne Banken vorgehen und so die Bankkunden verunsichern? Die Antwort der Amerikaner auf diese Frage lässt auf sich warten.
Oliver Washington. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio. Hier geht es weiter mit diesen Personen. Yusuf Raza Gilani, pakistanischer Premier und Angeklagter. Doris Leuthard, Bundesrätin und Werbetrommlerin. Und Daniele Finzipaska, Theatermann und neuer Reinhard-Ring-Träger. Der pakistanische Regierungschef Yusuf Raza Gilani musste heute vor den Richter treten. Das oberste Gericht des Landes erhob offiziell Anklage gegen ihn wegen Missachtung eben dieses obersten Gerichts. Dahinter steckt aber eine Korruptionsaffäre, eine des Präsidenten Asif Ali Zardari. Ich habe Südasien-Korrespondentin Karin Wenger gefragt, wenn es um Vorwürfe gegen den Präsidenten geht, wieso wird dann der Premier angeklagt?
Weil die Verfassungsrichter seit 2 Jahren vom Premierminister Gilani eben verlangen, dass er Korruptionsverfahren gegen Zardari wieder einleitet. Dabei wird Zardari vorgeworfen, er habe Geld in der Schweiz gewaschen. Es geht um beinahe 11 Milliarden Franken. Gilani müsste eben als Premierminister die Schweizer Behörden bitten, in die Untersuchungen einzusteigen, aber das hat er bislang nicht getan, sondern blieb und bleibt loyal zu seinen Parteigenossen. Er hat heute dann gesagt, er sei unschuldig, weil Zardari Immunität genieße und er eben auch deshalb den Wünschen des Gerichts nicht hatte nachkommen müssen.
Und welche Strafe droht Gilani?
Falls Gilani verurteilt wird, und das könnte jetzt noch ein Weilchen dauern, dann drohen ihm 6 Monate Haft und höchstwahrscheinlich käme es dann auch zu vorgezogenen Neuwahlen.
Und politisch wäre das wohl das Ende von Gilani?
Politisch wäre es das Ende, zumindest was sein Amt betrifft, als Premierminister, das müsste er sicher abgeben. Aber wahrscheinlich ginge er in Pakistan zumindest und auch bei der Basis der pakistanischen Volkspartei als der große Held der Partei ein, der eben loyal war mit Parteikollege Zardari, der sich der Justiz widersetzt hat. Also das heißt, eine Verurteilung würde nicht wirklich ein Stigma für ihn bedeuten.
Die Regierung von Yusuf Raza Gilani ist politisch ja eh schon geschwächt. Hat die Klage denn auch einen politischen Hintergrund?
Sicher ist, dass die Regierung von Gilani von vielen als korrupt und unfähig gesehen wird. Das stimmt. Und deshalb wären auch sehr viele Pakistaner froh, wenn sie abtreten würde. Aber ich denke, in Bezug auf die Justiz geht es vor allem um einen Machtkampf. Also Pakistan ist ein Land, das bislang vor allem eine starke Institution hatte, und das war die Armee. Das hat sich jetzt in den vergangenen Jahren geändert. Die Medien und die Justiz sind immer stärker geworden. Aber sie müssen sich eben auch in der Gesellschaft etablieren und ihre neue Stärke demonstrieren. Sie müssen sie konsolidieren. Und das versucht die Justiz mit diesem Fall, diesem sehr prominenten Fall von Premierminister Gilani, der sich jetzt eben 2 Jahre lang dem Entscheid des Gerichts widersetzt hat. Die Richter und die Institution fürchtete, zum Gespött zu werden. Jetzt hat sie Gilani dafür bestraft.
Das heißt aber auch, die Justiz kann heute unabhängiger entscheiden als früher.
Ja, das ist ganz sicher so, dass heute die Justiz sehr viel unabhängiger ist. Eben auch in diesem Fall jetzt, es geht vor allem um ihre eigenen Interessen. Sie will ihre Institution stärken und Macht demonstrieren. Und das war früher ganz sicher anders. Früher gab es die 2 Machtzentren, die Armee und es gab die Politik. Und die haben sich abgewechselt. Es gab immer wieder Armee-Putschs, die Armee, die die Regierung übernommen hat. Das ist heute so nicht mehr möglich. Also heute haben wir ein Machtdreieck in Pakistan, Regierung, Armee, Justiz. Und das ist sicher sehr gut für den Machtausgleich im Land. es ist nicht wirklich gut für die Regierungsgeschäfte, weil diese nämlich bei diesen ganzen Kämpfen auf der Strecke bleiben.
Aus Delhi, Südasien-Korrespondentin Karin Wenger. Umwelt- und Energieministerin Doris Leuthard wirbt in Peking für die Schweizer Cleantech-Industrie. Heute hat sie zusammen mit Schweizer Unternehmen 6 Minister sowie hochrangige chinesische Beamte getroffen. Das Ziel des Besuchsmarathons war, den Weg für zukünftige Geschäfte zu ebnen. Ostasien-Korrespondent Urs Morf.
Am Ende ihres dreitägigen China-Besuchs wirkt Bundesrätin Doris Leuthard durchwegs zufrieden.
Mein Fazit dieser Treffen ist wirklich positiv. Wir hätten uns nicht vorgestellt, dass uns die Türen so weit aufgestoßen werden und dieses Interesse an der Schweiz heute manifest wurde.
Ihr Vorgehen beim ersten Besuch als UVEC-Chefin beschreibt sie so.
Es ist für mich ein Bestandteil dieser Cleantech-Strategie auch, wo es uns ja immer darum geht, Know-how, Technologie mit einem Mehrwert dann eben auch für die Unternehmen zu schaffen.
Vertieftes Engagement bei der Zusammenarbeit auf Regierungsebene, das bedeutet ja auch Kosten für die Schweiz und Verpflichtungen. Leuthard sagt dazu, bisher habe sich noch jede Zusammenarbeit mit China ausgezahlt. Sie erwähnt, dass die Schweiz im Verkehr mit China seit langem eine positive Handelsbilanz hat.
Das zeugt auch davon, dass China tatsächlich Schweizer Güter ja importiert. Und es sind nicht nur Uhren, es sind tatsächlich zunehmend auch Technologien.
Und sie verweist ausdrücklich auf das Schweizer Solartechnikunternehmen Meyer Burger mit Geschäftssitz in Baar, das in China bereits Jahresumsätze von fast 900 Millionen Franken erziele. Peter Pauli ist als CEO von Meyer Burger in der Delegation der Bundesrätin mitgereist und er kommt zu Leuthards Einsatz für die Unternehmen geradezu ins Schwärmen.
So wie ich jetzt das erlebt habe, ist das natürlich eine gewaltige Unterstützung. Frau Leuthard, die die chinesische Kultur versteht, die Bedürfnisse versteht und von dem her auch einen sehr guten Kontakt zu auf Ministerebene hat hier. Das sind natürlich kaum aufzuwiegende Kontakte.
Und Kontakte seien unabdingbar, um in China Fuß zu fassen. Gute Beziehungen wichtiger als aufwendige Marktstudien. Meyer Burger, einst ein Thuner KMU, das Schleifmaschinen zur Bearbeitung der für Schweizer Uhren benötigten Rubine herstellte, ist heute eine weltweit tätige Firma im Solarbereich mit über 1000 Angestellten und einem Gesamtumsatz von über 1,2 Milliarden Franken. Im kleinen Stil stellt Meyer Burger für den Nischenmarkt Schweiz auch selber photovoltaische Solarmodule zur Stromerzeugung her. Vor allem aber baut das Unternehmen die Maschinen, die für die Solarmodulproduktion nötig sind.
Wir können Maschinen liefern, um vom Silizium bis hin zum fertigen Modul alles herzustellen.
CEO Pauli stellt fest, gegenwärtig sei die Solarmodulproduktion weltweit, auch in China, in einer Konsolidierungsphase. Viele kleinere Firmen würden eingehen oder von größeren Konkurrenten übernommen werden. Darunter leide wegen des Nachfragerückgangs natürlich auch Meyer Burger als Maschinenzulieferer. Aber mittelfristig ist das Unternehmen klar auf der Gewinnerseite, weil es die überlebenden Modulhersteller mit den Maschinen der neuesten Generation beliefern wird. In der Solarbranche entwickelt sich die Technik immer noch in atemberaubendem Tempo weiter. Pauli gibt durchaus auch europäischen Modulherstellern Überlebenschancen, wenn sie wegen der vergleichsweise hohen Lohnkosten genügend stark auf Automatisierung setzten. Aber der größte Wachstumsmarkt werde zweifellos weiterhin China sein. Das Potenzial dort bezeichnet er als
natürlich gewaltig, wenn man den gesamten Energiehunger von China anschaut, ist er natürlich riesig im Vergleich zu dem, was in Europa als Gesamtpotenzial dasteht.
Meyer Burger, das ist klar, setzt voll auf China als auch künftig wichtigsten Absatzmarkt. Genaue Zahlen kann oder will CEO Pauli nicht angeben, aber der Anteil Chinas am gesamten Konzernumsatz von 1,2 Milliarden Franken ist jetzt schon gewaltig.
Das wird so im Bereich von 2/3 sein, plus minus. 2/3 China, ja.
Aus Peking der Beitrag von China-Korrespondent Urs Morf. Daniele Finzipasca wird mit dem Hans-Reinhardt-Ring ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung im schweizerischen Theaterleben überhaupt. In seiner Heimat, dem Tessin, ist der Autor, Regisseur und Clown berühmt. Auch in der internationalen Theaterwelt kennt man ihn. Finzipasca hat an den wichtigsten Bühnen der Welt gespielt. Nur in der Deutschschweiz ist der poetische Theatermann weitgehend unbekannt. Tessin-Korrespondent Alexander Grass stellt ihn vor.
Daniele Finzipasca habe in der Schweiz alles gewonnen, was es zu gewinnen gäbe. Zuerst die Herzen der Menschen und seit heute auch den Hans-Reinhardt-Ring. Das sagte der Berichterstatter heute am Radio der italienischsprachigen Schweiz. Die Auszeichnung sei eine Überraschung, freut sich Daniele Finzipasca am Telefon.
Un pochino viene da una zona che è vicina e lontana.
Weil der Hans-Reinhardt-Ring von einem Ort komme, der nah sei und fern zugleich. Für die Tessiner seien die Menschen jenseits des Gotthards nah und trotzdem exotisch. Der Hans-Reinhardt-Ring sei einer der exotischsten Preise, die einem Tessiner verliehen werden könnten. Daniele Finzipasca begann in einem kleinen Theater in Magadino. Es folgten erste Erfahrungen im Zirkus, dann entdeckte er die Welt des Theaters und der Oper. Heute ist er ein weltweit gesuchter Künstler.
La prima cosa che abbiamo fatto 28 anni fa.
Zuerst erinnert er sich an die Anfänge vor 28 Jahren. Da hätten sie Geld gesammelt für einen Kastenwagen, erzählt Finzipasca. Die Idee ihres Theaters sei es gewesen, unterwegs zu sein. Immer unterwegs. Theater machen bedeutet aufzutreten mit lieben Freundinnen und Freunden. Und so gelte die Auszeichnung mit dem Hans-Reinhardt-Ring der ganzen Truppe, die zum Teil schon ein Leben lang zusammenarbeite. Ein Wendepunkt im Leben des Daniele Finzipasca war die Arbeit mit schwerkranken Kindern in Kalkutta. Finzipasca war gekommen, um die Kinder als Clown zum Lachen zu bringen. Doch wichtiger war, sie im Arm zu halten, ihnen die Angst zu nehmen vor dem Sterben, Menschen zu berühren. Das ist seither das Ziel.
Trovare storie che commuovano, perché fa bene a volte un attimino di... Die pioggia negli occhi fa bene.
Geschichten zu finden, die die Menschen bewegten, sagt Daniele Finzipasca. Hier und da seien Tränen in den Augen eben etwas Gutes. Das mache seine Truppe einzigartig in der Schweiz, dass die Zuschauer in den Arm genommen würden, um ihnen am Feierabend etwas zu erzählen. Das mache das Italienische aus an ihrer Arbeit. Die Theaterkompanie hat ihren Stützpunkt in Lugano. Hier werden Brücken gebaut. Von hier aus finden die Reisen statt. Hier wird Französisch und Spanisch und Italienisch gesprochen. Mit seinen Auftritten will Finzipasca nicht die Erzählformen revolutionieren. Die Auftritte wirken akrobatisch stark, aber auch poetisch, komisch, leicht. Aber was einfach aussieht, ist Resultat von zäher Arbeit und Disziplin.
La leggerezza è costruita e densità nel teatro, la densità.
Die Leichtigkeit sei im Theater aus Verdichtung und Reduktion gemacht. Sie entstehe dank ausgezeichneten Schauspielern. Leichtigkeit werde rund und schön dank langer Arbeit. Genauso wie ein Granitblock in der Verzasca nur rund werden könne dank dem unendlichen Wirken von Zeit und Wasserkraft. Heute Abend, sagt Daniele Finzipasca, werde es vielleicht ein Überraschungsfest geben. Gut möglich aber, dass er sich zuerst noch mit spanischen Zöllnern herumschlagen müsse. Die hätten Schauspielern seiner Truppe die Einreise verweigert und nach Argentinien zurückgeschafft. Aber keine Angst, sagt Daniele Finzipasca zum Schluss, das Fest des Lebens, finde jederzeit statt während des ganzen Jahres. Alle seien eingeladen, ruft er, und was er sich nun am meisten wünscht, ist eine Tournee in der deutschsprachigen Schweiz, damit ihn das Publikum auch hier kennenlernen kann.
Das war Tessin-Korrespondent Alexander Grass mit einem Beitrag zum neuen Reinhardt-Ring-Preisträger Daniele Finzipasca. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Isabel Jacobi für die Nachrichten, Jan Gröbler am Mikrofon, Roman Fillinger.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.